All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
1-0 Heimsieg gegen Viktoria Köln. Ein Spiel, das wir mit dem Motto nicht schön, aber effektiv beschrieben haben. Wir analysieren hier im Talk heute die Partie natürlich trotzdem, schauen, welcher Spieler hat auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem auch im Hinblick auf das nächste Wochenende. Denn am Sonntag steht das absolute Saisonhighlight an, das Derby beim MSV Duisburg, die gerade Tabellenführer sind, jetzt aber ihre erste Niederlage kassiert haben. Alles rund ums Derby heute in unserer Folge.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, ich freue mich auch, mal wieder hier zu sitzen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ist.
Die Saison aber schon noch.
Ja, die Saison war ich schon mal hier. Ich war jetzt länger im Urlaub, aber ja, schön, dass es wieder weitergeht. Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei Funke und Moderatorin von diesem Podcast. An meiner Seite, die beiden Gesichter habt ihr in den letzten Wochen aber auch schon gesehen und kennt ihr sicherlich. Links RWE-Reporter Martin Herms und vom Reviersport Christian Brausch.
Hallo.
Ja, lass uns direkt reinstarten. Martin, das Spiel kann man eigentlich bezeichnen als, ja, kein fußballerischer Leckerbissen, aber im Endeffekt Job dann, ne? 3 Punkte.
Ganz genau. Also es ging an diesem Tag nur wirklich nicht um die B-Note, denn Rot-Weiß Essen musste eine Reaktion zeigen nach diesem enttäuschenden Spiel in Oberhausen, nach dem überraschenden Pokal aus. Und ja, das hat die Mannschaft dann auch getan. Es war
einmal mehr in der Saison.
Einmal mehr, genau. Also ich habe mir ja vorher über diese Statistiken angeschaut, ne, weil Kostjan ja immer wieder erwähnt hatte, ja, nach Niederlagen reagiert meine Mannschaft. Das macht sie in der Tat. Es gab unter Kostjan insgesamt 9 Pflichtspiel-Niederlagen und danach folgten 7 Siege und 2 Unentschieden. Mhm. Das ist natürlich eine beeindruckende Bilanz. Das spricht natürlich dafür, dass die Mannschaft intakt ist. Das spricht auch für gutes Coaching, dass man sich nach Niederlagen dann genau mit den Fehlern beschäftigt, die in der Vorwoche passiert sind und dann entsprechende Änderungen vornimmt. Da muss man auch den Hut vorziehen. Das machen sie bisher sehr gut und ja, kämpferisch kann man der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Das war am Samstag ein sehr, sehr konzentrierter Auftritt. Man hat, glaube ich, in den ersten 15, 20 Minuten eine gewisse Anspannung gemerkt bei der Mannschaft. Da konnte man dann doch froh sein, dass dann ja nicht das 0-1 dann fällt. Eine Chance hatten die Kölner. Das war gut, dass Essen diese Situation da überstanden hat nach einem Fehlpass von Kraulich. Und ja, danach finde ich ab der 20. Minute, da stimmten auch so die Abstände beim Pressing. RWE ist es ein bisschen anders angegangen, hat höher gepresst, anders als in Aue, als man den Gegner hat kommen lassen. Hat man versucht, vorne zu Balleroberung zu kommen, hat den Gegner zu langen Bällen gezwungen, die dann bei den Innenverteidigern Kraulich und Rios Alonso, die echt stark waren an dem Tag, in guten Händen waren. Ja, und dann hat man es irgendwie schmutzig durch eine Standardsituation dann gewonnen und ja, das war alles, was zählte, dass man vor dem Spiel beim MSV Duisburg am Sonntag nochmal einen Dreier holt und mit einem guten Gefühl da reingeht.
Genau, über das anstehende Derby sprechen wir natürlich in dieser Folge auch.
Es wäre die perfekte Chance, jetzt mal auch einen zweiten Sieg folgen zu lassen, ne? Weil wir sagen immer, die Reaktion nach Niederlagen, die stimmte. Andererseits schafft man es nie, dann auch den Sieg mal
die
zu
Reaktion
vergolden.
Nach Siegen, die stimmt noch nicht so.
Ja. Genau, man muss einfach mal einen zweiten folgen lassen. So. Und warum nicht im Derby jetzt, das wäre natürlich... Schönes Ausrufezeichen.
Ja, lass uns doch noch genauer auf das Spiel gegen Köln schauen.
Szene des Spiels.
Christian, ich fange bei dir an. Was hast du dir rausgesucht?
So wahnsinnig viele Szenen gab es jetzt nicht, die in Erinnerung geblieben sind. Und dann ist es natürlich das 1-0 von Ahmed Aslan, wo ich jetzt vor dem Spiel auch nicht drauf getippt hätte, dass er mit dem Kopfballtor ein Spiel entscheidet. Und war er mal wieder da. Ne, nach 2 Elfmetern, die er bisher in dieser Saison verwandelt hat, hat er jetzt den Unterschied gemacht mit seinem Kopfballtor. Sehr positiv. Was ein bisschen weniger positiv war, war dann die Reaktion nach dem Spiel. Die muss man so nicht machen. Jeder weiß, dass wir ihn auch immer mal wieder kritisiert haben für seine Leistung. Und ich denke auch, dass das gar nicht so ungerecht war. Aber war jetzt so ein bisschen eine Reaktion, die man so nicht machen muss.
Ja, vielleicht um das mal kurz zu zitieren, also er sagte danach im Interview, dass er sich viel anhören musste in den letzten Wochen, wo sei der Aslan der letzten Saison und hat dann so sinngemäß gesagt, die das sagen, haben selbst noch nie auf dem Platz gestanden und wohnen zu Hause in ihrer Einzimmerwohnung und schreiben das dann.
Also generell gesagt, er darf natürlich anders diese Punkte sehen. Er muss diese Kritik nicht ganz verstehen. Ich bleib dabei, wenn er ganz entspannt zu Hause sitzt und das mal reflektieren lässt, dann weiß er auch, dass er in dieser Saison noch nicht fußballerisch das geboten hat, was er in der letzten Rückrunde, die er angesprochen hat, geboten hat. Er ist einer der Unterschiedsspieler, das hat er schon mehrmals gezeigt und das hat er in dieser Saison so eben noch nicht auf den Platz gekriegt. Daher denke ich, dass es vollkommen legitim ist, dass man ihn in gewisser Weise kritisiert, weil man vielleicht auch mehr Erwartungen hat als andere Spieler. Das war jetzt so ein bisschen, ja, musste nicht sein und ja, ging ja wahrscheinlich so in allererster Linie vielleicht auch an Martin, der da
hast
am meisten geschrieben hat. Wohnst du alleine in einer Einzimmerwohnung?
Ja, nur wenn meine Frau sauer auf mich ist, dann muss ich auf den Dachboden ausweichen, was sehr häufig vorkommt. Aber ansonsten haben wir ja Gott sei Dank ab und zu mal in der Schule aufgepasst und mussten nicht immer die Tafel wischen. Von daher geht es noch. Lade Herrn Aas dann auch gerne mal zu einem Tee ein oder so zu Hause. Wir haben auf jeden Fall noch genug Platz. Nee, Christian hat das schon ganz gut zusammengefasst. Es ging ja nie persönlich gegen den Spieler und er sagte auch, die wissen gar nicht, was ich investiere. Doch, das weiß ich schon, weil ich ihn durch zwei Trainingslager begleitet habe, mir viele Trainingseinheiten angeschaut habe und Armin Aslan gehört immer zu denjenigen, die nach dem Spiel noch extra was tun, die noch an ihrem Abschluss arbeiten und er ist sehr fleißig und das hat ja niemand hier in Frage gestellt. Der Spieler arbeitet sehr viel, der tut sehr viel, der ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Es ging einzig und allein um seine Leistungen, die waren nicht gut bisher, Punkt. So, das ist es. Es war jedenfalls, ja, vielleicht genügen die Ansprüche bei anderen, aber es war jetzt nicht Aslan-like, das muss man mal sagen. Und natürlich hat er überragend gespielt in der Rückrunde, vielleicht auch ein bisschen überperformt, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, dass er das nochmal so schafft in dieser Saison. Aber Fakt, es gibt ja irgendwas dazwischen und bisher war es ein bisschen zu dünn, weil es das erste Tor aus dem Spiel heraus von Aslan, plus dann noch Oberhausen. Vielleicht kann man ja jetzt hoffen, dass sein Knoten geplatzt ist. Grundsätzlich wünsche ich ihm ja wirklich nur alles Gute. Also das ist ja auch nicht so, als würden wir den Spielern irgendwas Schlechtes wünschen. Ne?
Es ganz ist ja irgendwo auch ein Kompliment, weil man einfach von ihm mehr erwartet und weiß, was er schon geleistet hat, weiß, was er imstande ist zu leisten und dass man einfach vielleicht ein paar höhere Erwartungen an diesen Spieler hat, was grundsätzlich ja als Kompliment verstanden werden
kann. Ja, und grundsätzlich, also als Fußballprofi muss man sich dann auch einfach Kritik gefallen lassen. Das gehört ja auch
solange die nicht persönlich ist und es ging ja einzig und allein um seine Leistungen auf dem Feld und wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er ja eine gute Saison spielt, er ist ja in einem sogenannten Vertragsjahr, sein Vertrag läuft aus, ist 31 Jahre alt, ich meine, so viele gute Verträge wird er nicht unterschreiben, deswegen wünsche ich ihm wirklich, also jedem Spieler grundsätzlich, dass sie erfolgreich sind, dass sie genug Geld verdienen, ob bei RWE oder beim anderen Club und alles andere ist es nicht und wenn wir merken, dass die Spieler eben schlecht spielen oder eben gut, dann benennen wir das entsprechend und so werden wir das auch weiter in Hand haben.
Ja, ich glaube, das hätten wir abgehakt. Da gibt's kein böses Blut. Das ist alles nicht persönlich. Und dann hätten wir das Thema auch erledigt. Martin, so du bist uns aber deine Szene des Spiels auch noch schuldig.
Ja, es war ja so ein Spiel, arm war an Höhepunkten, muss man sagen. Deswegen habe ich dann eine Szene ausgesucht, ja, die vielleicht nicht ganz so glücklich ist aus Essener Sicht. Ich habe mir diese Großchance von Ramin Safi ausgewählt. Das war so kurz vor der 70. Minute. Und das ist ja immer so das große Plus, wenn du Ramin Safi ganz vorne drin hast. So der Gegner muss wirklich über 90 Minuten lang hochkonzentriert sein, darf niemals abschalten, darf nicht hoch genug stehen. Und in der Szene war das der Fall. Rios Alonso hat schnell geschaltet, hat einen Freistoß schnell ausgeführt. Und dann war Safi einfach mal weg. Lief, wie so häufig in der Saison, alleine auf das Tor zu, hat sich dann für eine andere Variante entschieden, ist am Torwart, wollte am Torwart vorbeiziehen. Ja, und ein unsauberer Kontakt von ihm sorgte eben dafür, dass der Winkel zu spitz wurde und hat er den Ball nicht mehr auf das Tor bekommen. Das war jetzt insgesamt die fünfte Szene von Safi, dass er alleine auf den Torwart zuläuft und zum fünften Mal ist er jetzt gescheitert. Das ist schon fast schon tragisch, muss man sagen, weil man ja dachte, zum Ende der letzten Saison oder in der Vorbereitung, dass er dieses Problem gelöst hat. Er hat da wichtige Tore geschossen, wie in Cottbus, als er das sehr cool gemacht hat. In der Vorbereitung erinnere ich mich an ein Spiel gegen Augsburg, da hat er das zweimal per Lupfer gelöst und er hat ja auch alles versucht. Lupfer, Schuss gegen Dortmund, jetzt ist er am Torwart vorbeigezogen und es funktioniert nicht. Und natürlich muss man sagen, das ist jetzt der Grund, warum er erstmal nur in der dritten Liga spielt.
Ja.
Wenn er das schon könnte, dann wäre er bereit für die zweite Liga oder gar für die erste Bundesliga, aber das ist er noch nicht. Da muss er dran arbeiten. Nichtsdestotrotz fand ich es okay, Safi spielen zu lassen vorne, weil er dieser Mannschaft eben dann doch was gibt. Und er gibt den anderen Spielern auch mehr Räume dadurch. Ne? Also wie gesagt, die Mannschaft, die gegen Safi spielt, muss sich immer darauf einstellen, kann nicht allzu hoch stehen. Und von daher finde ich es nicht schlecht, ihn mal spielen zu lassen. Vielleicht auch am kommenden Sonntag gegen Duisburg, wenn ich da so an die Verteidiger denke, Hahn, Fleckstein, da könnte dann so ein fallschneller Safi vielleicht die bessere Variante sein.
Wie siehst du Safi aktuell, Christian?
Ja, es ist immer die Frage, wie gehe ich an das Spiel heran? Wenn ich diese Kompaktheit erstmal wähle und sage, ich gehe über Umschaltmomente und Konter, dann ist natürlich Safi da die beste Wahl. Wenn ich einen Obus auf dem Platz habe, einen Brummer auf dem Platz habe, dann wird es auch Sinn machen, dann Brecher in die erste Linie zu stellen, weil die beiden einfach die Flankenqualität haben, um die Leute zu füttern. Aber da jetzt wirklich erstmal nur der Sieg wichtig war und nicht das Wie, sondern auch diese Kompaktheit gezählt hat, war für mich auch logisch, dass Safi vorne als der Spieler drinsteht, der dann abgehen kann bei Umschaltmomenten. Und ich denke auch, dass das für Duisburg die erste Wahl ist. Zumal Potocznik ist immer noch nicht bei 100%. Mauser ist ausgefallen zuletzt. In Jansen wird das Vertrauen anscheinend nicht so groß sein, dass er wirklich schon so ein Startelfspieler ist. Ich denke auch, dass das ein Safi dann wieder startet.
Wobei ich Jansen sehr stark fand, als er reinkam. War für mich so der beste Kurzeinsatz, bisher länger als eine halbe Stunde hat er ja noch nicht spielen dürfen. Aber er hat mir sehr gut gefallen, als er reinkam, hat die Bälle sehr stark festgemacht, einmal mit der Brust weitergeleitet, einmal per Hacke weitergeleitet, wirkte sehr agil. Also er hätte schon mal verdient zu spielen.
Das war ja vorher auch schon der Fall, ne? Und trotzdem hat es dann nicht gereicht für die Stammelf wieder.
Kann mir schon vorstellen, dass es für ihn wie eine Ohrfeige war, ne? Also Potocznik kommt aus einer Verletzung, Mause fällt aus und dann wählt man wieder den falschen Neuner, und nämlich Safi, und er spielt wieder nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Frust ausgelöst hat beim Spieler. Aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Und ja, und warum nicht vielleicht mal in 2 Wochen gegen Schweinfurt, gegen möglicherweise tiefstehenden Gegner, mal einen Jansen von Anfang an bringen.
Ja.
Aber wenn man jetzt sieht, wir reden über diese Sturmthematik und eigentlich kann man auch sagen Sturmproblematik, weil sich einfach immer noch kein echter Stammspieler herauskristallisiert hat. Und trotzdem steht RWE punktgleich mit dem Dritten aktuell da. Wir haben so ein Wellenbad der Gefühle da schon dargestellt und diese Sturmproblematik, und da ist einfach noch so viel Luft nach oben, das ist einfach irre, dass diese Mannschaft dann mit 19 Punkten gerade punktgleich mit dem Dritten da steht. Also ich glaube weiterhin, dass diese Mannschaft, weil viele auch sagen, ja, wir schüren eine Erwartungshaltung, die nicht realistisch ist, diese Mannschaft muss bis zum Ende oben mitspielen, weil wenn man sieht, wie viele Möglichkeiten sie noch liegen lassen, welche Spieler noch Potenzial nach oben haben und trotzdem sind sie voll oben dabei, dann zeigt das einfach mal, dass sie auch mit den Leistungen, die jetzt noch nicht so konstant waren, schon ein Kandidat für ganz oben sind. Und wenn diese Mannschaft erstmal ins Laufen kommen sollte und auch mal ein bisschen mehr Spieler ein Stück gewinnen sollte, dann ist mit RWE zu rechnen, aber komplett zu rechnen.
Aber bleiben wir noch kurz bei den Stürmern. Das, was du angesprochen hast, das spricht natürlich nicht für Yannick Mause. Die sportliche Leitung war zum Ende der Vorbereitung der Meinung, dass das mit Jansen, Potocznik und Safi nicht reicht, dass wir noch einen Unterschiedsspieler holen müssen. So, und man war der Meinung, diesen in Yannick Mause gefunden zu haben. Nur man muss leider konstatieren, bisher ist er das noch nicht. Man hatte ja gehofft, dass nach deinem Doppelpack gegen Hoffenheim der Knoten platzt, aber dann folgten 2 echt schwache Spiele in Aue und in Oberhausen. Er wirkt noch nicht richtig eingebunden in das Essener Spiel. Also eigentlich hatte man den ja gefunden, diesen Stürmer, den man gesucht hatte in Yannick Mause, aber es ist er noch nicht. Und von daher ist es natürlich jetzt erstmal kein gutes Zeichen. Man hat jetzt 4, finde ich, unterschiedliche Spielertypen und ja, noch keine richtige A-Lösung. Das muss ich natürlich in den nächsten Wochen finden.
Ja, auch die A-Lösung in der Defensive muss ich finden. Wir haben, oder Martin, du hast auch viel geschrieben über die Rolle von Tobias Kraulich, der sich dann ja auch nochmal geäußert hat jetzt nach dem Spiel oder rund um das Spiel zu seiner Situation. Für dich ein Kandidat, der in die Startelf muss?
Habe ich schon häufiger gesagt. Tobias Kraulich ist für mich ganz klarer Startelf-Kandidat. Er muss spielen. Aber wie gesagt, es ist eine Philosophiefrage. Köschner hat dem Spieler mitgeteilt, dass sein Spielertyp momentan nicht gefragt ist. Er setzt auf ausschließlich Verteidigungsmentalität, hat deshalb nach der Umstellung von 3er auf 4er Kette Rios Alonso und Schulz spielen lassen. Aber Tobias Kraulich hat jetzt am Samstag, wie ich finde, auch gezeigt, dass er sich nicht nur über seinen überragenden Spielaufbau definiert, sondern er auch wirklich verteidigen kann. Er ist in der Luft sehr, sehr stark, er hatte auch sehr, sehr gute Werte und er hat das, wie ich finde, wirklich gut gemacht. Na, es gab ja so eine kleine Minispitze nochmal von Koschinals, als man ihn darauf angesprochen hat, nach dem Spiel auf Kraulich, sagte er, ja, so ganz am Maximum war der jetzt nicht in der ersten Halbzeit, er würde ihm noch zu häufig mit dem ersten Kontakt spielen. Gut, er hat einen Fehlpass gespielt, der dann zu der Kölner Chance führte, aber ansonsten hat er das echt gut gemacht und er hat einfach eine außergewöhnliche Qualität, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und das ist auch nichts gegen Michael Schulz, der das auch wirklich sehr, sehr gut löst, der ein vorbildlicher Kapitän ist. Wie sagt der Trainer so häufig, es ist eine Entscheidung für Kraulich und nicht gegen Schulz, wäre zumindest meine. Es wird spannend, wenn Schulz jetzt zurückkehrt. Also nach unseren Infos wird er diese Woche ins Training einsteigen. Und dann bin ich wirklich mal gespannt. Natürlich hat der bei
der ist Kapitän halt auch
einen kleinen Bonus. Ja. Das ist spricht so ein bisschen gegen Kraulich. Das ist sein Problem. Rios Alonso, hat man auch am Samstag gesehen, ist unantastbar. Der ist gesetzt. Der ist einfach so gut momentan. Ja. Und dann fehlt wahrscheinlich die Entscheidung zwischen Schulz und Kraulich. Wenn es nach mir geht, spielt Kraulich.
Ja.
Ich würde es auch fast so sehen. Und man vergisst immer die Offensivstärke noch. Nicht nur, dass er das Tor letztens wieder gemacht Kopfball, hat.
Genau,
ja. Auch in Oberhausen war er bei jeden Standards immer brandgefährlich, hat dann vergeben die Möglichkeiten, die er hatte, aber kommt viel öfter auch im offensiven Duell in die Abschlussmöglichkeiten.
Klare Sache, wie ich finde.
Also beide sind sich einig, Kraulich.
Ja, wie gesagt, nicht gegen einen, sondern für ja, Kraulich, ja, weil ja, ich ja denke auch, dass er vom Komplettpaket her.
Ja, wenn man schon so eine Waffe hat, ne, also es gibt nicht viele Innenverteidiger, die fußballerisch so gut sind, die guten linken Fuß haben und die das Gesamtpaket einfach mitbringen. Mhm. Und wenn Kraulich so gut verteidigt wie am Samstag, dann ist er gesetzt, meiner Meinung nach.
Ja. Dann lass uns doch jetzt über das nächste Wochenende sprechen.
Top-Thema der Woche.
Denn dann ist es endlich soweit, das Derby gegen den MSV steht an in Duisburg. Und wir haben es eben gesagt, RWE ist punktgleich mit dem Dritten. Das heißt, wir haben jetzt, der MSV ist Erster, ein absolutes Topspiel auch.
Ja, überragend.
Nicht nur so also, schon ein super Spiel, sondern auch
es jetzt hat, noch. Es hat gefehlt. Also ich kann verstehen, dass die Essener die Duisburger nicht mögen, aber ich glaube, alle werden sich einig sein, dass das wirklich eine Wohltat ist, dass der MSV wieder zurück ist in der dritten Liga und dass man diese beiden Derbys jetzt hat. Und wie du schon sagst, die Konstellation ist ja wirklich überragend. Ne? Also die Duisburger sind Erster, haben zwar jetzt das erste Spiel verloren, aber sind voll oben dabei. RWE ist ja punktgleich mit Saarbrücken Dritter. Ne? Und deshalb ist es ein Spitzenspiel, es ist ein ausverkauftes Spiel, es ist viel Rivalität im Spiel. Wir denken da an die Geschichte im Mai im Niederrhein-Pokalfinale, als natürlich viel, viel Zündstoff dann gab. Die Aussagen von Trainer Dietmar Hirsch in Richtung RWE-Fans, die sind allen noch präsent, als er sie mit sehr deutlichen Worten kritisiert hat, dafür, dass sie angeblich den Support nicht eingestellt haben, nachdem es ja einen medizinischen Notfall mit anschließender Todesfolge gab. Das sind natürlich alles so Sachen, die da mitspielen, aber Fakt ist, es ist ein Derby, es ist ein Flutlichtspiel, das wird eine richtig geile Partie.
Ja.
Also ich hoffe auch, dass diese Dramen, die sich in den letzten Spielen in Duisburg gegen Essen entwickelt haben, dass auch so ein Element wieder dabei sein
wird. Der sportliche, vorm Aufen.
Sportliche Dramen, nein, nur natürlich sportliche Dramen. Wir hatten ja 2007 war, glaube ich, eines der letzten Spiele in Duisburg. Damals ist Duisburg aufgestiegen am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen RWE. Wir hatten den letzten Sieg von RWE in Duisburg mit Schapina Eigentor 1-1, 89. und Kuruma in der Nachspielzeit dann nochmal einen nachgelegt. Also da gab es schon wirklich prickelnde Duelle und auf so eins hoffe ich natürlich auch am Sonntag, denn es ist eine tolle Konstellation. RWE kann die Euphorie entfachen, die in Duisburg schon ist. Andererseits kann Duisburg sich wieder absetzen. Und
es sind aktuell 5 Punkte.
Genau, RWE kann auf 2 Punkte rankommen und wenn wirklich in diesem Spiel der zweite Sieg in Serie gelingt, dann ja, ist Essen auch wieder elektrisiert und so ein Spiel kann dich durch die Saison tragen.
Ja, man kann diese Sommereuphorie wiederherstellen, die, wie ich finde, etwas verloren gegangen ist. Wenn man sich so die Tabelle anschaut, dann fragt man sich, wieso. Aber diese Ausschläge nach unten, die waren halt schon extrem krass. Ja. Ne? Du hast halt kriegst 6 in Mannheim, du verlierst zu Hause gegen Aachen, hättest gefühlt höher verlieren müssen, verlierst in Oberhausen. Das hat natürlich weh. So an sich ist das ja alles in Ordnung bisher. Ne? 19 Punkte nach 11 Spielen, Tuchfühlung nach oben, alles okay.
Ja. Aber lass uns mal kurz über die Duisburger sprechen, denn vor denen muss man einfach den Hut ziehen. Die haben jetzt gestern ihre erste Niederlage erst kassiert und sonst lief da bisher alles.
Die letzten Spiele waren punktetechnisch nicht so brillant, da haben sie ein bisschen federn lassen. Aber auch das Spiel gestern in München war wie die letzten Wochen. Sie kriegen einen Rückschlag, kommen sofort wieder, ich glaube eine Minute nach dem 0-1 machen sie das 1-1. Nach der Pause hat eigentlich nur der MSV gespielt. Die hatten tolle Chancen, wo Münchens Torwart wirklich stark reagiert hat mehrmals und hatten alles im Griff. 60er waren nur auf Konter aus, Duisburg hat das Spiel bestimmt und hat mit Susek Sümala wirklich 2 so bärenstarke Außen, die auch die im schnellen Antritt, die sind unbekümmert. Und da kommt schon richtig was auf RWE zu. Jetzt hat Duisburg gestern verloren, Aber war natürlich auch sehr unglücklich am Ende, ne? Das beim 2-1, dieser Klärungsversuch, der misslingt. Und 3-1 war dann im Konter, wo alles aufgemacht wurde. Das kann dann passieren und irgendwann trifft sich mal. Aber Duisburg muss sich eigentlich nichts vorwerfen lassen. Die haben richtig gut gespielt, haben eine Dominanz ausgestrahlt, sind wieder zurückgekommen nach 0-1 und werden auch jetzt nicht großartig darunter leiden, dass sie mal ein Spiel verloren haben. Also diese Selbstverständlichkeit wird jetzt nicht nach einem Spiel weg sein. Mit der werden sie mit Sicherheit auch am Sonntag auftreten und da hat RWE schon ein dickes Brett zu bohren.
Ja, die haben aber auch nur eins von den letzten 5 Spielen gewonnen. Mhm. Ich denke schon, dass man jetzt merkt, dass der Spielplan etwas härter wird für die Duisburger. Der kam den, glaube ich, den ersten Partien schon entgegen. Trotzdem, wenn du natürlich 6 in Folge gewinnst, dann ist das auch nicht immer Glück. Das musst du erstmal schaffen in der dritten Liga. Aber jetzt haben sie so ein paar Dämpfer als Aufsteiger. Natürlich muss man den Hut ziehen vor dem MSV, gar keine Frage. Individuell, du hast es angesprochen, Susek Simala finde ich wirklich überragend über außen. Viele Mentalitätsspieler wie Hahn Fleckstein und das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Mannschaft und Fakt ist, ich glaube, in so einem Derby geht es auch weniger um Form, glaube ich, da fängt alles bei Null an, wird so eine elektrisierende Stimmung sein und da wird viel über den Kampf, denke ich mal, entschieden und ja, vielleicht auch wer den besseren Matchplan hat natürlich, aber das wird auf jeden Fall eine enge Kiste, glaube ich.
Also sie sind wirklich gewachsen, also sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern. Der Großteil, der aktuell in der Stammelf steht, ist auch der aus der Regionalliga aufgestiegen ist. So ergänzt um so einen ganz wichtigen Anker wie Bulic, der so ein bisschen die Funktion hat wie Giasula bei RWE. Und dementsprechend ist dann eine Mannschaft wirklich, die gewachsen ist, die im Moment kaum Ausfälle hat. Die können fast aus dem Vollen schöpfen, was natürlich immer ein großer Vorteil ist. Und das ist wird eine ganz enge Kiste.
Du hast Giasula angesprochen. Auch den habe ich noch auf der Liste stehen. Natürlich auch so ein Kandidat, der in so einem Spiel hilfreich sein kann, oder?
Also ich hätte das schon in einem Kommentar zu Papier gebracht. Für mich muss Klaus Giasula spielen und ich hoffe, Koschinat lernt aus den vermeintlichen Fehlern der Vergangenheit. Gegen Alemannia Aachen und gegen Oberhausen hat er ja freiwillig auf Klaus Giasula verzichtet und da ist es ordentlich in die Hose gegangen. Also waren auch sehr emotionale Spiele und ich finde gerade in so einem Spiel in Duisburg, da brauchst du einen, an dem sich die anderen aufrichten können und das ist Giasula. Und da geht es auch gar nicht mal so um fehlende Matchpraxis, weil er jetzt 3 Spiele gesperrt war. Die braucht er nicht mehr mit 35 Jahren.
Das ist auch einfach sein Anspruch, so ein Spiel zu spielen.
Das ist sein Anspruch, so ein Spiel zu spielen. Ich weiß, dass der da heiß wie Frittenfett sein wird. Und das sind so Spiele, die ihm liegen. Das hat man ja auch im Pokalfinale gesehen. Da hat er den ganz, ganz wichtigen 1:1 Ausgleich erzielt, hat ein super Spiel gemacht. Und das sind so Giasula-Spiele. Auch wenn ich finde, dass jetzt am Samstag diese etwas offensivere Doppel-6 mit Musti und Müsel wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Moustier muss man auch mal loben, hat das defensiv sehr gut gemacht auf einer eher ungewohnten Sechserposition. Tom Müsel war wirklich sehr, sehr stark. Seine Ballsicherheit hat dem Spiel sehr geholfen. Aber jetzt, finde ich, muss Klaus Giasula spielen.
Was wir auch gegen RWO gedacht haben, dass er da, wo er spielberechtigt war, reinkommt. Da hat sich Koschinat für Bazzoli und Moustier entschieden. Und deshalb bin ich sehr gespannt, ob er ihn wirklich jetzt bringt oder erstmal sagt, so, die Doppel-6 hat mich jetzt überzeugt, die spielt auch in Duisburg. Ich glaube auch, dass Giasula genau der Typ ist, der so einem Derby gut tut auf Essener Seite. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob er auch wirklich spielt.
Wie seht ihr das? Wer das Spiel gewinnt, setzt ein Ausrufezeichen? Oder wie kann man es sagen? Duisburg setzt sich entweder ab.
Ja, Duisburg würde sich absetzen. Natürlich haben die noch Wiedergutmachung zu betreiben. Die letzten 3 Derbys gegen RWE gingen verloren. Natürlich werden die doppelt und dreifach heiß sein. Aber ich sehe das Spiel eher als große Chance für Rot-Weiß Essen. Mhm. Denn wie schon angesprochen, man kann mit einem Sieg in Duisburg wirklich nochmal diese Sommereuphorie entfachen. Und ich glaube, es kann dieser Mannschaft wirklich nochmal einen richtigen Schub verleihen. Von einer Mannschaft, bei der man irgendwie das Gefühl hat, dass sie ihr spielerisches Potenzial immer noch nicht abgerufen hat, dass da immer noch irgendwie ganz, ganz viel Luft nach oben ist, dass sie sich immer noch nicht gefunden hat. So eine richtig, wir haben es schon die Sturmproblematik angesprochen, so eine ganz klare Startelf gibt es immer noch nicht. Ich glaube, so ein Sieg in Duisburg mit einer guten Leistung könnte wirklich eine Initialzündung sein für den weiteren Saisonverlauf.
Sehe ich genauso. Das ist jetzt wirklich die Chance, eine Euphorie zu entfachen, denn bisher ist es einfach nicht gelungen. Bisher hat man auf gute Spiele wieder so einen Dämpfer folgen lassen. Und jetzt kann man wirklich dieses Signal setzen. So, wir sind voll in der Saison da und besseres Spiel gibt's nicht dafür.
Ja, und auch aus Reporter-Sicht, oder? Ihr freut euch doch sicherlich auch auf Sonntagabend. Das ist ja auch ein absolutes Highlight.
Absolut, ja genau.
Das ist ein Gegensatz. Letztes Mal gegen Hoffenheim, 2 im Stadion. Und jetzt in Duisburg ist dann ein bisschen was anderes. Bin gespannt. Wir hoffen, dass es friedlich wird und wirklich nur sich alle die ganze Action auf dem Platz abspielt. Und Ausgang ist völlig offen. Also wir haben schon so auch irgendwas prognostiziert. Das geht in dieser dritten Liga nicht. Also ich habe jetzt auch vor dem Wochenende gedacht, boah, kann in beide Richtungen gehen und dann verliert Saarbrücken gegen Verl. Cottbus gewinnt auf einmal, Hansa Rostock setzt auf einmal ein Ausrufezeichen und haut Wehen weg. Und es ist so schwer zu prognostizieren. Das Einzige, was man im Moment sagen kann, ist, dass Havels und Schweinfurt in der Liga nicht angekommen sind. Alles andere komplett offen.
Ja, total. Also es hat sich jetzt noch keine richtige Top-Mannschaft herauskristallisiert. Ich denke, die Duisburger, die werden noch ein paar Federn lassen. Cottbus ist natürlich so ein Fragezeichen. Also Pille Wollet scheint ja wirklich ein Magier zu sein. Hätte man nicht gedacht nach diesem Umbruch. Und einige Teams wie Saarbrücken, auch wie RWE, tun sich eben noch schwer. 1860 München, glaube ich, kann noch mal kommen jetzt nach diesem Sieg. Rostock vielleicht noch mal. Also eigentlich ist der Weg nach oben ja frei. Das muss man ja so sagen. Ne? Das soll man vielleicht nicht zu laut sagen aus RWE-Sicht. Aber so diese richtig klaren Favoriten, die gibt's in der Saison nicht. In der letzten Saison Dresden und Bielefeld ist wirklich alles offen und wenn Rot-Weiß mal in diesen Flow kommt, ja natürlich, warum
sonst nicht gesagt, schaffen. Theoretisch ist nicht, es gab schon schlimmere Szenarien oder es gab schon unwahrscheinlichere Szenarien als ein Doppelaufstieg Essen und Duisburg. Denn Essen hat die Qualität, da bleibe ich weiterhin bei. Und Duisburg hat das Zeug, um es Ulm oder Münster von vor 2 Jahren nachzumachen mit so einem Durchmarsch, wenn man einmal diese Euphorie hat und diesen Start hingelegt hat. Und gäbe, glaube ich, Schlimmeres als die beiden Vereine vereint, in die zweite Liga gehen.
Wäre ein Ausgang, womit am Sonntag wahrscheinlich alle im Stadion auch leben könnten. Wir melden uns dann am Montag, wie gewohnt hier, nach dem Duisburg-Spiel, besprechen dann alles rund ums Derby. Bin gespannt, was ihr erzählt. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr wisst, wo ihr uns findet, auf YouTube. Wenn ihr mit Videos schaut, könnt ihr uns da abonnieren, kommentieren, Fragen schicken. Alles, was ihr mögt. Oder auch auf eurer liebsten Podcast-Plattform zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.